Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von finanzszene.de und mein Gast heute ist Suat Benkredder. Ja, seit ziemlich genau einem Jahr, September 2022, Kapitalmarktvorständin der DZ Bank, zuvor 20 Jahre in leitenden Investmentbanking-Positionen für Standard Chartered und die Deutsche Bank in London und Dubai unterwegs. Ja, ich denke, ich verrate Ihnen einfach mal heute im Intro meine heimliche Lieblingsfrage im Podcast, die ich ab und zu einpflege. Das ist nämlich die Frage, was denn eigentlich das Produkt ist, an dem mein Gast die Inflation das erste Mal so richtig bemerkt hat. Weil was den Leuten da als erstes durch den Kopf geht, das sagt doch einiges über Lebensgewohnheiten aus. Was es bei Suat Benkredder ist, erfahren Sie in diesem Podcast. Und ich würde einfach vorschlagen, weil wir heute auch ein kleines bisschen, paar Minuten länger unterwegs sind, ohne weiteren Verzug rein in den Podcast. Hallo Frau Benkredder, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Herr Kirchner.
Habe ich den Namen richtig ausgesprochen, Benkredder?
Perfekt.
Dann geht's schon mal ordentlich los.
Ja.
Ich habe in einem Porträt über Sie gelesen, dass Sie quasi in der Straße aufgewachsen sind, in der ich heute wohne, in Frankfurt. Und passenderweise sind Sie über einer Bank aufgewachsen. Und das ist lustigerweise exakt die Bank, an der ich mich immer mit Bargeld versorge in Frankfurt im Nordend. War das schon eine ganz kleine frühkindliche berufliche Prägung mit der Bank oder hat das überhaupt keine Rolle für Ihren Berufsweg gespielt, dass Sie über einer Bank groß geworden sind?
Nee, das hat tatsächlich überhaupt gar keine Rolle gespielt. So als Kind habe ich das als selbstverständlich immer wahrgenommen, dass wir über der Frankfurter Volksbank im Nordend am Friedberger Platz wohnen und da bin ich sozusagen geboren und aufgewachsen. Und es war auch tatsächlich meine erste Kontoverbindung. Damals hatte ich so ein Jeans-Sparbuch. Und dann tatsächlich sehr, sehr viele Jahre später bin ich hier bei der DZ Bank, aber das war natürlich alles überhaupt gar nicht vorauszusehen.
Das wurde aber irgendwann liquidiert, das Jeans-Sparbuch und in rentierlichere Anlagen rübergeschoben,
ja,
richtig?
Irgendwann mal wurde ich auch zu alt fürs Jeans-Sparbuch, das wird ja, glaube ich, erst... Ja,
manchmal liegen die noch zu Hause noch in Schränken rum irgendwie, und ja, wurden nie aufgelöst, ja.
Aber das war dann bei mir tatsächlich so, dass es irgendwann mal liquidiert wurde, wie Sie gesagt haben. Aber es war meine erste Kontoverbindung und ich hatte auch sehr, sehr positive Erfahrungen als Kind und als Jugendliche mit dieser ersten Kontoverbindung.
Haben Sie jetzt wieder gute Drähte aufgebaut zur Frankfurter Volksbank schon in Ihrem neuen Job oder hat sich das noch nicht ergeben im letzten Jahr?
Ja, habe ich. Also natürlich. Und ich bin auch wieder Kundin bei der Frankfurter Volksbank.
Tatsächlich? Wieder geworden dann?
Tatsächlich wieder geworden.
Wieder in der Filiale sozusagen, oder?
Nee, also diesmal sozusagen in Bornheim, weil ich bin ja umgezogen, wohne jetzt nicht im Nordend nach so vielen Jahren. Hatte auch ein paar Stationen zwischendurch und bin jetzt in Bornheim und da bin ich Kundin.
Dann wagen wir mal den ganz großen Sprung vom Friedberger Platz in Frankfurt ins Hier und Jetzt. Zwischendurch ist in Ihrer Biografie extrem viel passiert. Sie haben ganz viele berufliche Stationen gehabt, haben in London gelebt, in Dubai. Wo fühlen Sie sich denn heimisch? Ist das Frankfurt, weil Sie hier geboren sind, jetzt hier wieder zurückgekommen sind?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also heimisch, glaube ich, fühle ich mich immer da, wo ich lebe. Also ich habe mich auch heimisch gefühlt in Dubai, habe die Zeit sehr genossen und auch in London, wo meine Kinder geboren sind. Und ich fühle mich auch irgendwo heimisch in Algerien. Also ich habe so viele Zuhause und das definiere ich so, wie ich mich eben wohlfühle, wo mein Lebensmittelpunkt ist. Und insofern würde ich die Frage schon so beantworten, dass das zurzeit Frankfurt ist.
Mhm. Sie sind seit September 22 Kapitalmarktvorständin der DZ Bank. Zuvor waren es fast zwei Jahrzehnte Standard Chartered Bank und Deutsche Bank, hauptsächlich im Investmentbanking. Ja, ich habe mich natürlich in der Vorbereitung auch mal mit der Frage auseinandergesetzt, was Sie denn tatsächlich zur DZ Bank verschlagen hat von Ihren vorherigen Arbeitgebern. Und da habe ich gefunden, dass Ihnen Fairness und Nachhaltigkeit sehr wichtig seien. Das klingt aber schon so ein bisschen nach einem PR-Spin. Naja, ich gehe zur DZ Bank, weil mir Fairness und Nachhaltigkeit sehr wichtig ist.
Ja.
Dürfen Sie jetzt gerne mal entkräften.
Ich habe das
mein Vorwurf, Entschuldigung.
Das ist gar kein Problem, Herr Kirchner. Sie dürfen das. Es war ja nicht die einzige Argumentation, die ich gebracht habe. Ich habe einfach nur gesagt, mir ist Fairness und Nachhaltigkeit.
Verkürzen gerne, Verzeihung.
Genau. Aber im Teufel liegt das Detail. Oder liegen die Details?
Der Teufel liegt im Detail.
Der Teufel liegt im Detail, vielen Dank. Also der Teufel liegt im Detail. Insofern habe ich das als Gründe, die dazu kamen, genutzt. So, und wie kam das alles? Ich habe mich natürlich mit der DZ Bank und der genossenschaftlichen Finanzgruppe intensiv auseinandergesetzt, als die Gespräche bereits anfingen. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist einfach dieser genossenschaftliche Gedanke, dass man zusammen quasi stärker ist als der oder die Einzelne. Und ich habe für mich persönlich so ein bisschen in die Zukunft gespult. Wie wird denn so die Finanzindustrie oder die Bankenlandschaft aussehen und sich ändern? Und habe mir so Szenarien aufgemalt. Und in dem Szenario, das ich gesehen habe, war die genossenschaftliche Finanzgruppe und ist immer noch eine Gruppe, die wirklich von der Reputation her extrem stark ist, vom Rating her sehr stark ist und von der Schlagkraft aufgrund der Struktur, die wir haben mit den sehr diversen, zahlreichen Unternehmen im Verbund, wirklich eine Kredibilität hat, die unheimlich solide, spannend und gut ist. Und das hat mich gereizt, also von der Struktur, von der Kredibilität, vom Aufbau her. Und dann habe ich mich noch intensiver natürlich mit den Menschen, die ich im Rahmen meiner Gespräche kennengelernt habe, auseinandergesetzt. Und da hat das menschlich auch sehr, sehr gut gepasst. Und das war für mich dann der Punkt, bei dem ich gesagt habe, ja, das könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen.
Was hat denn von Ihnen die größte Anpassungsfähigkeit erfordert aus der Welt der Deutschen Bank, Standard Chartered, in den Verbund, wie es so schön heißt, der Genossen einzutauchen?
Ich hatte gehofft, dass Sie die Frage nicht so eingrenzen. Ansonsten hätte ich Ihnen geantwortet, dass es das Wetter ist für mich tatsächlich.
Positiv oder negativ, der Wechsel von Dubai nach Frankfurt?
Also für mich eher gewöhnungsbedürftig, denn ich bin so ein Mensch, ich mag Wärme unheimlich gerne. Und ich bin im September gekommen, da ging es eigentlich, September 22, aber dann so gegen Oktober, November, Dezember hin wurde es zumindest für mich etwas gewöhnungsbedürftig. Und damit würde ich sagen,
Sie das schon vergessen über die zwei Jahrzehnte, wie fürchterlich der Winter in Deutschland ist, ja.
Ja, und das englische Wetter ist ja deutlich milder. Und ich hatte ja auch viele Jahre in Dubai gelebt. Insofern habe ich es tatsächlich wahrscheinlich verdrängt, nicht nur vergessen. Aber das war so der Punkt, an dem ich wahrscheinlich am meisten zu hadern hatte. Mhm. Aber nochmal auf Ihre Frage zurückkommend. Ich würde sagen, dass das Deutschreden am Anfang, zumindest mal die ersten Wochen, für mich ein bisschen ungewohnt war. Ich habe ganz, ganz viele Jahre, also 14, 15 Jahre, eigentlich ausschließlich Jobs gehabt, die hauptsächlich auf Englisch waren. Ich habe zwar für meine deutsche Verantwortung immer auf Deutsch gesprochen, aber das war nicht die Hauptverantwortung. Und das war für mich erstmal so ein bisschen so ein Umdenken. Mir haben teilweise Vokabeln gefehlt, auch so Fachjargons, die ich nur auf Englisch kannte, und das hat mich vielleicht so ungefähr 4, 5, 6 Wochen gekostet, bis ich da wieder ins Deutsche richtig reingekommen bin. Und ich habe das auch vor allem bei Reden oder öffentlichen Auftritten gemerkt, dass mir einfach das Englische viel leichter fiel. Da bin ich im Deutschen aus der Übung geraten, aber ja, wie Sie jetzt vielleicht auch hören, ich arbeite noch dran.
Höre ich überhaupt nicht, ohne jetzt hier unbedingt Komplimente verteilen zu wollen. Was hat sich denn positiv verändert, von der Sie sagen, das ist etwas, was Sie vorgefunden haben in Ihrem neuen Job, was ein deutlicher Fortschritt gegenüber Ihrem Leben vorher war?
Also ich würde sagen, im Leben, wenn ich mir jetzt auch so Frankfurt anschaue, ich bin zum ersten Mal 2008 aus Frankfurt ausgezogen ins Ausland. Also jetzt nach vielen, vielen Jahren wieder permanent zurückgekommen, und da ist mir positiv aufgefallen, dass die Stadt doch etwas internationaler geworden ist. Ich mache das fest an Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass sie in der U-Bahn oder in der S-Bahn Ansagen auf Deutsch und auf Englisch haben. Das mag jetzt sozusagen für Menschen, die hier leben, ganz normal sein, weil die das so kennen. Aber also aus der jüngsten Vergangenheit, aber wenn ich das mal vergleiche mit meiner Zeit vor 2008, war das eben nicht selbstverständlich. Also es ist ein bisschen internationaler geworden. Ich würde auch sagen, ein bisschen internationaler in der Zusammensetzung der Menschen, wenn man so sagen möchte. Es gibt viele englischsprachige Menschen, die man jetzt hier auch vorfindet. Mit der EZB hat sich natürlich auch vieles geändert. Also es ist internationaler, bunter und insofern vielleicht auch von dem Angebot her, wenn man dann einkaufen geht, spiegelt das sich natürlich auch wieder. Und das finde ich sehr positiv.
Sie haben in einem Interview mal erklärt, mein Beruf war so abstrakt, dass meine Familie und teilweise auch meine Freunde nicht richtig verstanden haben, was ich eigentlich mache. Ist das heute immer noch so oder ist das heute leichter zu erklären, was Sie machen als Kapitalmarktvorständin in der DZ Bank?
Ich würde sagen, wenn ich meine Familie anschaue, vor allem in Algerien, ist das immer noch so. Denen sage ich einfach, ich arbeite bei der Bank. Das ist schon für die sehr abstrakt, was das genau bedeutet. Und von daher hat sich da nichts geändert. Die wissen nur, dass ich einen neuen Arbeitgeber habe und der sehr glücklich bin und dass ich von Dubai nach Frankfurt gezogen bin. Aber was ich da genau mache, im Detail sozusagen, das habe ich immer noch nicht wirklich erklärt. Wenn ich so auf meine Freunde schwenke, dann ist es ein bisschen anders. Also wenn man sagt, ich bin im Vorstand, können einige mehr damit anfangen, als wenn ich jetzt sagen würde, ich habe diesen speziellen Job bei der Standard Chartered Bank oder bei der Deutschen Bank. Also insofern würde ich sagen, es ist ein gemischtes Bild.
Dann lassen Sie uns doch das mal Sendung mit der Maus mäßig durchgehen. Was macht denn genau eine Kapitalmarktvorständin der LZ Bank? Was gehört so zu Ihren Aufgaben, oder sagen die 4, 5 wichtigsten Felder, was Sie so machen oder was Ihre Abteilung so leistet für den Verbund, wie es so schön heißt?
Ja, also wir haben 4 Bereiche im Kapitalmarktdezernat. Einmal den Handel. Und so wie der Name sagt, handeln wir Produkte bzw. stellen diese bereit für den Verbund, der unser wichtigster Partner ist, aber auch für Kunden, die wir direkt betreuen, also für Firmenkunden oder institutionelle Kunden. Und auf der Produktseite sind wir sehr divers aufgestellt und richten uns nach dem, was unsere Kunden eben anfragen, also zum Beispiel Aktien, Zinsen, Währungen etc. Das ist der eine Bereich. Und dann gibt es einen zweiten Bereich, der heißt Kapitalmarkt Institutionelle bei uns. Und das ist im Prinzip die Betreuungseinheit, also die Kundenbetreuungseinheit für Markets-Produkte, so kann man das erklären. Und dieser Bereich betreut direkt den Verbund als unseren wichtigsten Partner und die institutionellen Kunden, die wir direkt betreuen, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Firmenkundenbereich, unsere Firmenkunden, die in unserer Betreuung sind. Dann gibt es noch einen dritten Bereich, der heißt Privatkunden. Und so wie der Name sagt, das sind die Produkte, die wir bereitstellen als DZ-Bank für die Privatkunden und über den Verbund vertreiben. Stichwort Zertifikate. Und das Zertifikategeschäft hat wirklich ein sehr, sehr großes Wachstum erfahren die letzten Monate durch die Zinswende. Darüber sind wir natürlich sehr erfreut. Und das klappt wirklich sehr gut auch in Zusammenarbeit mit dem Verbund. Dann haben wir noch einen vierten Bereich und das ist die Treasury. Das wiederum ist wirklich ein Bereich, der ein bisschen anders ist im Gegensatz zu den ersten dreien. Das sind ja Business-Bereiche in Anführungszeichen. Und die Treasury ist zwar auch teilweise ein Business-Bereich, hat aber die ganz wichtige Funktion des Liquiditätsausgleichs für den Verbund und eben die Treasury auch für den Konzern. Und das ist eine ganz diverse Aufgabe. Und insofern, wenn Sie sich mal die Bereiche anschauen, sind die schon sehr unterschiedlich und divers. Und das macht mir persönlich auch sehr viel Spaß. Dann haben wir zusätzlich im Vorstand auch eine regionale Betreuungsverantwortung für die jeweiligen Genossenschaftsbanken in unserem Gebiet. Es gibt ja über 700 Genossenschaftsbanken in Deutschland. Und somit hat jede von uns so zwischen 80 und 100 Genossenschaftsbanken in der Betreuung. Das bedeutet, dass wir so der Hauptansprechpartner sind für die jeweilige Genossenschaftsbank in unserem Gebiet. Und mein Gebiet heißt Mitte und das beinhaltet Teile Hessens, aber auch Sachsen und Thüringen.
Sie hatten jetzt den Zertifikate-Boom angesprochen, dass die Nachfrage da deutlich nach oben gegangen sei. Das haben wir auch immer mal wieder berichtet. Zugegeben, ein bisschen mit dem Blick aufs Sparkassenlager hauptsächlich. Ist das eigentlich ein kundengetriebener Boom oder ein angebotsgetriebener Boom, weil man plötzlich auf die Produkte wieder aufgrund der Zinswende Coupons draufschreiben kann, die halt 10 Jahre nicht darstellbar waren? Kommen da wirklich Kunden rein und sagen, ich interessiere mich für die Produkte, oder sind das Produkte, wo man sagt, die kann man jetzt wieder viel besser vertreiben, weil sie attraktiver gestaltet sind?
Naja, sie brauchen immer beides. Also sie brauchen sozusagen, auch wenn sie ein toller Vertriebler sind, natürlich einen Kunden, der das Produkt mindestens genauso gut findet wie sie. Also insofern würde ich sagen, es ist schon getrieben auch durch die Zinswende, wenn wir uns die Art des Produkts anschauen. Wir haben ja einmal die klassischen Aktienzertifikate, aber wir haben auch Zinsprodukte, die von der DZ-Bank emittiert sind, die wir vertreiben über die Genossenschaftsbanken. Und gerade letztere haben sich natürlich sehr erfreut eines höheren Absatzes aufgrund der Zinswende, aufgrund der Tatsache, dass man jetzt eben auch schöne Coupons wieder draufschreiben kann. Und das haben wir natürlich sehr gerne auch umgesetzt zusammen mit den Genossenschaftsbanken. Und wie gesagt, ist das eben auf beiden Seiten so, dass der Kunde das auch gut finden muss, aber wir hoffentlich auch interessante Produkte haben und das gepaart mit unserem sehr starken Rating. Wir haben ja ein wirklich sehr gutes Rating, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Und das gibt uns natürlich auch positiven Rückenwind, diese Produkte dementsprechend zu vertreiben. Und das wird auch gut angenommen von den Kunden.
Kann man den Job eigentlich operativ auch schlecht oder falsch machen, weil doch eigentlich der Verbund garantiert, dass die Kunden zu einem kommen und nicht woanders hingehen. Ja, insbesondere die Banken, die halten sich hier an die DZ-Bank. Alles soll immer im Verbund bleiben. Das ist die Maxime seit Jahrzehnten in ihrem Bereich. Das ist doch eigentlich ein Traumjob, ja, dass man sagt, alle kommen zu einem und gehen nicht woanders hin, oder?
Ja, das ist aber nicht so einfach. Und zwar einmal, weil natürlich kein Kontrahierungszwang besteht. Und ich persönlich fand das Konstrukt so als Außenstehende von der privaten Säule kommend so interessant, als ich mich so richtig damit auseinandergesetzt habe. Es ist ja ein interessantes Konstrukt. Die 700 plus Volks- und Raiffeisenbanken sind ja unsere Anteilseigner. Das heißt, die DZ-Bank gehört denen und damit auch die Gruppe, die Gruppenunternehmen, die uns ja gehören, den Volks- und Raiffeisenbanken. Das sind unsere Anteilseigner, also unsere Hauptstakeholder, wenn Sie so wollen. Und das sind aber auch wiederum unsere Kunden in verschiedenen Bereichen. Und insofern ist das eine wirklich interessante Beziehung. Sie haben keinen Kontrahierungszwang, die müssen nicht zu uns kommen. Und die würden auch nicht zu uns kommen, wenn wir wirklich richtig schlecht wären. Zu Recht nicht, denn die wollen ja selbst ihre Kunden, sei es jetzt Firmenkunden oder Privatkunden, richtigerweise auch kompetent bedienen. Also es ist ein interessantes, schönes Zusammenspiel zwischen Bedarfsanalyse unsererseits. So, was sind die aktuellen Opportunitäten? Ich hatte die höheren Zinsen angesprochen. Was können wir liefern auf der Produktseite? Und was wird von den Genossenschaftsbanken angefragt, von deren Kunden wieder angefragt. Es ist wirklich ein sehr schönes Miteinander, aber es ist überhaupt nicht so, dass wir uns irgendwie hinlegen und sagen, das Telefon klingelt ja sowieso, die haben keine andere Wahl. Also es ist wirklich überhaupt nicht so.
Da muss ich aber jetzt schon mal nachfragen. Dieses Verbundsystem lebt ja davon, dass die Geschäfte innerhalb des Verbunds bleiben. Volksbank kommt zur DZ-Bank für die Dienstleistung, verkauft Unionfonds, verkauft R&V-Versicherungen, verkauft die Kredite der Teambank. Wird das in 10, 15 Jahren immer noch so sein, dass das Geschäft im Verbund bleibt, weil sich niemand traut, mal woanders hinzugehen?
Wir würden uns das natürlich sehr erhoffen, dass wir weiterhin viel Geschäft mit dem Verbund im Verbund machen, aber es wäre sehr überheblich, davon auszugehen. Also wir wollen wirklich der Nummer eins Partner sein für den Verbund aufgrund unserer Leistungsfähigkeit, Serviceorientiertheit und natürlich aufgrund des Verbunds, weil wir viel miteinander sprechen und eine tolle Partnerschaft haben. Aber dafür müssen wir arbeiten als DZ-Bank und als DZ-Bank-Gruppe. Das müssen wir uns erarbeiten. Und das ist uns absolut bewusst, sowohl im DZ-Bank-Vorstand als auch im Gruppenvorstand, dass das gar keine Selbstverständlichkeit ist. Und insofern ist Produktinnovation, Leistungsfähigkeit und eigentlich das Zuhören, also was braucht der Verbund, was müssen wir leisten, extrem wichtig. Und das sehen wir als Selbstverständlichkeit, dass jeder von uns, jeder Mitarbeitende und jeder Vorstand das auch so lebt. Und insofern bin ich optimistisch, dass wir weiterhin eine gute Partnerschaft haben werden. Aber ich gehe nicht selbstverständlich davon aus.
Typische Frage, die ich gerne stelle, hatten Sie die Zinswende in dem Ausmaß auf dem Radar gehabt, dass das irgendwann kommt? Oder waren Sie auch im Camp vor 2 oder 3 Jahren? Also ich glaube, die Nullzinsen ist eine Sache von 10 Jahren, bis sich da mal was dran ändert.
Also ich war ja vor 2 oder 3 Jahren nicht hier. Insofern kann ich nur meine persönliche Meinung da wiedergeben, dass ich die Zinswende so schnell nicht erwartet hatte, beziehungsweise in ihrem Ausmaß. Also, dass die Zinsen irgendwann mal steigen, da bin ich persönlich davon ausgegangen, dass wir jetzt nicht so ein langes Japan-Szenario haben werden in Europa. Das dachte ich zumindest schon persönlich. Aber dass die Zinsen so schnell innerhalb kürzester Zeit ansteigen oder angestiegen sind, damit habe ich persönlich nicht gerechnet. Aber ich glaube, auch die wenigsten haben damit gerechnet. Und die Frage ist eben, beziehungsweise es ist sehr, sehr wichtig, mit diesem schnellen Zinsanstieg intelligent umzugehen auf allen Seiten. Also das betrifft alle Marktakteure, also sozusagen Sie als Firmenkunde oder Privatkunde, aber natürlich auch als Finanzdienstleister. Und da sage ich jetzt bewusst allgemein Finanzdienstleister, weil wir ja auch die R&V als Gruppenunternehmen haben, die eine Versicherung ist und die Bausparkasse Schwäbisch Hall, die DZ Hüb etc. Und deswegen spreche ich jetzt für uns als Gruppe, dass das in der Tat eine sehr spannende und ein sehr schneller Zinsanstieg war.
Der Zinsanstieg ist ja eine direkte Funktion der Inflationslage. Gibt es bei Ihnen, wie es so schön heißt, ein Key-Value-Item, bei dem Sie selbst bemerkt haben, wow, jetzt ist es aber richtig teuer geworden oder jetzt spüre ich die Inflation aber so richtig? Gibt es da das eine Produkt?
Sie sehen, ich schmunzel ja schon, weil ich vorwiegend Vegetarierin bin. Und insofern kenne ich mich ein bisschen mit Gemüsepreisen aus und da ist mir aufgefallen, dass die Paprika sehr teuer geworden ist. Also im Gegensatz zu den paar Malen in den letzten Jahren, in denen ich ab und zu mal in Frankfurt war und in Deutschland war, ist mir das gerade neulich aufgefallen, wie teuer das eigentlich geworden ist. Also so, da spürt man das schon.
Interessant, die Paprika hatte ich noch nie als Key-Value-Item gehört.
Deswegen
das ist
musste
schön.
Ich so schmunzeln.
Es kam sehr spontan, das scheint ja wirklich einen Impact gehabt zu haben.
Ja.
Gibt es eins über die letzten 15 Jahre, weil Sie sagen, 2008 sind Sie weg und kamen dann 2022 wieder. Gibt es da was, wo einen der Schlag trifft, weil es entweder immer noch so viel kostet wie vorher oder so viel teurer geworden ist als vor 14 Jahren, ausgehen, ich weiß es nicht, welches Preisniveau Sie da zwischendurch gewohnt waren. Gibt es da noch irgendwas?
Also da direkt nicht, aber ich würde vielleicht da ins Spiel bringen, dass mir aufgefallen ist, dass die Schnelligkeit, also wenn Sie zum Beispiel einen Sanitär brauchen oder Sie müssen was machen in der Wohnung und ich hatte ja jetzt natürlich durch den Umzug bedingt auch eine Wohnung hier, hat sie ja erzählt, dass die in Bornheim ist, gekauft und da ist mir schon aufgefallen, dass das alles ein bisschen langsamer geht als vor 14, 15 Jahren. Das hat zwar jetzt nichts mit der direkten Frage über Lebensmittelpreise oder so zu tun, aber vielleicht mit der allgemeinen Lage. Ja, genau, das ist schon eine große Veränderung, die ich gemerkt habe. Es dauert alles sehr viel länger.
Ja, ich habe ja in unserer Terminkoordination gemerkt, die sich ja auch über 3 Monate streckte, dass Sie sehr viel unterwegs sind, draußen mit Ihren Banken auch sprechen. Darum würde ich jetzt gerne mal wissen, wo drückt denn im Moment da draußen Ihrer Beobachtung nach der Schuh bei Banken, bei Unternehmen? Was bekommen Sie da gespiegelt? Was bleibt bei Ihnen haften?
Ja, in der Tat war ich sehr viel unterwegs und ich genieße das ja auch sehr. Ich hatte vorhin über meine regionale Verantwortung erzählt, die so circa 80, 90 Banken beinhaltet. Und mir war es ganz wichtig, dass ich diese Banken alle persönlich kennenlerne. Und von daher war ich wirklich viel unterwegs und habe jedes Gespräch sehr genossen, weil, und das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage, jede Bank eine ganz individuell andere Situation hat. Also man kann das alles gar nicht so unter einen Kamm scheren.
Über einen Kamm scheren.
Ja, danke schön. Sehen Sie, da kommt jetzt das Deutsch wieder ins Spiel, über einen Kamm scheren. Die Situation in den Banken ist schon unterschiedlich. Es gibt so große Themen. Sie hatten vorhin Fachkräftemangel schon mal angedeutet. Das ist ein Thema. Demografie ist ein Thema für ganz Deutschland. Natürlich sehr stark angestiegene Zinsen und die Inflation. Das sind so große Themen. Und natürlich für die Volks- und Raiffeisenbanken auch der Anstieg der Passivseite. Das heißt, Anstieg der Zinsen, die gezahlt werden an die Privatkunden. Das sind so die Hauptthemen. Aber der Schwerpunkt jeder Bank ist wirklich ganz unterschiedlich. Und das finde ich auch so spannend. Von daher kann man das alles gar nicht über einen Kamm scheren. Wenn ich jetzt so ein bisschen weiterschwenke auf die Firmenkundenseite, da würde ich auch sagen, die Hauptthemen sind dieselben. Also hohe Inflation, Zinsanstieg, Fachkräftemangel. Aber auch da kommt es auf die Industrie an. Sie haben Industrien, die funktionieren unheimlich gut. Es gibt ja auch so ein bisschen Nachholbedarf nach Corona Richtung Reiseindustrie, das funktioniert super. Und andere Industrien, die haben vielleicht ein bisschen größere Herausforderungen. Also auch da kann man gar nicht so eine richtige Antwort geben. Es tut sich einfach unheimlich viel. Es gibt viel Volatilität im wahrsten Sinne des Wortes und da tut sich unheimlich viel. Das vielleicht so auf Deutschland bezogen. Dann war ich letzte Woche in Singapur mit unserem Co-CEO Uwe Fröhlich und wir haben 25 Jahre DZ-Bank-Jubiläum dort gefeiert und hatten da auch die Ehre, mit einigen Kunden und mit der Regierung auch zu sprechen. Und da sieht das Bild wiederum ganz, ganz anders aus. Also die Bevölkerung ist sehr viel jünger, die Herausforderungen sind ganz andere, die sind mehr, sagen wir mal, Luxus-Herausforderungen im Sinne von Singapur ist jetzt so stark gewachsen, ist relativ klein von der Fläche her. Wie geht man damit um in den nächsten Jahren? Und das fand ich persönlich so spannend, dass die Fragen, mit denen wir uns hier auseinandersetzen, im sozusagen Westen wirklich komplett andere sind im Gegensatz zu ASEAN in dem konkreten Fall. Aber das genieße ich auch so sehr, dieses wirklich diverse, was dieser Job mit sich bringt.
Kommen wir zur Rubrik Blitzrunde, 10 spontane Fragen, 10 spontane Antworten. Sie sind bereit?
Ja.
Optisch beantwortet sich die Frage hier schon, aber Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Im Flieger oder im Zug, Gang oder Fenster?
Fenster.
Wie zahlen Sie an der Kasse? Bar, Karte, Wallet-Lösung?
Wallet oder Karte, eigentlich nie Bar.
Mit der neu erworbenen Karte von der Frankfurter Volksbank
so
wahrscheinlich.
So ist es, absolut richtig, ja.
Okay, die hatte noch ein gebührenfreies Konto, ne, um ja gleich den Werbeblock mal einzuschieben. Irgendwie. Das ist, glaube ich, eine der ganz wenigen Banken noch bedingungslos gebührenfrei.
Nee, die haben neulich ihre Gebühren angepasst.
Im Urlaub, Strand oder Berge?
Beides.
Haben Sie auch selbst schon ein Zertifikat gekauft?
Bisher noch nicht von der DZ-Bank, muss ich ganz ehrlich sagen, aber vorher
aber
ja.
Aber generell schon mal, okay.
Ja, habe ich.
Lieber morgens ganz früh ins Büro oder lieber abends länger bleiben?
Kommt auf die Situation an, kann auch mit beidem leben.
Im Investmentbanking beides, wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, also wenn es sein muss, beides.
Buch oder Netflix?
Buch.
Das letzte wirklich geniale Buch, was Sie gelesen haben, war?
Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, aber ich würde sagen, 2 Bücher, also einmal ein Buch über...
Ausnahmsweise auch 2.
Ja, danke schön, Herr Kirchner, weil die so auch so unterschiedlich sind. Aber tatsächlich einmal Secrets of Divine Love von Halwa und einmal Empires of the World. Und da geht es um Sprachetymologie. Das eine ist ein spirituelles Buch und das andere ist ein wirklich... Linguistik, Sprachbuch und es sind beides so ein bisschen Leidenschaften von mir.
Aber klare Kauf- und Leseempfehlung, ja?
Ja, also für meinen Geschmack hat es sehr getroffen.
In Ihrem Büro herrscht da Ordnung oder Chaos?
Ordnung.
Die peinlichste Lieblingsband, die Sie als Teenagerin hatten, war?
Aha.
Der Mensch, der mich in Sachen Beruf am meisten geprägt hat, war?
Wahrscheinlich meine Eltern, obwohl die jetzt gar nichts mit meinem Beruf hatten, aber da ging es mehr um die Werte. Meine Eltern und meine Familie.
Was ist Ihr Rat an Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, wenn er in einen Satz verdichtet werden müsste?
Dass man das machen sollte, was einem Spaß macht und nicht unbedingt nur auf das Finanzielle schauen sollte, denn sozusagen die positiven Rahmenbedingungen kommen automatisch, wenn man das macht, was wofür das Herz wirklich schlägt.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwierig ist es denn aktuell, gutes Personal zu rekrutieren, wenn 1 extrem leicht ist und 10 eine absolute Vollkatastrophe für eine Bank als Arbeitgeber?
Kann ich Ihnen so gar nicht beantworten, weil es total darauf ankommt, wofür Sie suchen, welche Seniorität. Aber ich würde generell antworten, dass es nicht mehr so einfach ist wie vor 20 Jahren oder 21 Jahren, als ich selbst eingestiegen bin.
Ja, die Blitzrunde ist damit vorbei. Ich würde gerne bei dem Thema mal bleiben. Welchen Teil Ihres Jobs macht denn das aus, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Talente Professionals bei der DZ-Bank andocken, wenn Sie es ungefähr quantifizieren müssten?
So richtig quantifizieren kann ich das nicht. Ich werde aber Gott sei Dank, muss man sagen, oft eingebunden, entweder von der Personalabteilung oder von anderen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, hey, komm mal mit, wir haben eine Veranstaltung entweder an der Uni oder ich begrüße die Trainees oder spreche mit Young Professionals und ich genieße das total. Also auch wirklich mit den jungen Menschen in Kontakt zu treten und da die Wünsche und vielleicht auch Fragestellungen, genauso ähnlich wie, was Sie mich in der Blitzrunde gefragt hatten, welche Tipps würden Sie einem denn geben, bekomme ich da auch und ich genieße das wirklich total und habe, glaube ich, diese Woche auch nochmal 2 Veranstaltungen dieser Art.
Was sind das für Veranstaltungen? Dass man einfach das konkret sagt, Sie ja, das halten eine kleine Rede.
Genau, also das läuft meistens so ab, dass ich eine kurze Vorstellungsrunde mache. Also ich stelle mich selbst vor und dann halte ich meistens die Vorstellung bewusst kurz und prägnant und sage so, und jetzt zurück an euch. Ihr habt jetzt sozusagen die Chance, in Dialog zu treten und es ist ein Safe Room hier, da wird nichts zitiert nach draußen und ihr könnt mich jetzt alles fragen, was ihr wollt. Und das haben wir auch neulich an der Frankfurter Uni gemacht und haben demnächst auch da wieder eine Veranstaltung mit jungen englischsprachigen Studierenden und da läuft es eigentlich genauso ab. Also ich liebe das, in den Dialog einzutreten. Man nimmt ja auch unheimlich viel mit und lernt viel und gibt hoffentlich auch den Menschen eine Chance, jemanden was zu fragen und nicht immer so eine Frontbeschallung zu hören.
Ja, ich würde gerne beim Thema Arbeitsumfeld noch ein wenig bleiben. Sie führen ja doch ein hochmobiles Leben, wie wir jetzt hier auch schon erfahren haben im Laufe dieses Podcasts. Erfordert das spezielle Talente und Fähigkeiten in Sachen Führung auch als Vorständin? Weil mein Eindruck aus vielen Podcast-Gesprächen die letzten 2-3 Jahre ist, dass Corona das doch alles doch mal beschleunigt und potenziert hat, die Fähigkeit zu haben, tatsächlich auch remote führen zu können. Vielleicht können Sie uns einfach mal einen kleinen Einblick so in ihr Denken liefern, wie Sie das handhaben.
Ja, also ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist, auch mal remote zu führen und dass man sich immer fragen muss, braucht man jetzt dieses Meeting, also egal ob remote oder nicht, was kommt da raus und wer sagt was? Also Effizienz ist extrem wichtig. Und dann natürlich muss man gut organisiert sein. Das gilt für alle. Und ich würde sagen, für mich persönlich jetzt, wie ich das mache, ich versuche wirklich einzuschätzen, wer sind die kompetenten Leute, die etwas unabhängig von der Hierarchie übrigens, und das finde ich auch ganz wichtig, unabhängig von der Hierarchie, die ein Thema vorantreiben können. Und denen gibt man dann die Verantwortung und arbeitet mit denen. Und ich finde, dass da wirklich ganz tolle Resultate dabei rauskommen.
Sind Sie eher ein Präsenzfan oder eher ein Homeoffice-Remote-Fan? Da teilen sich ja häufig die Präferenzen relativ eindeutig, wie man eigentlich lieber arbeitet.
Ich bin definitiv eher ein Präsenzfan für mich selbst. Ich glaube, ich habe noch nie von zu Hause aus gearbeitet, aber ich respektiere das absolut, wenn Menschen sagen, mein Job lässt das zu und das ist auch okay mit dem Arbeitgeber, dass man remotely arbeitet. Weil ich eher bin Präsenzmensch, weil ich die zwischenmenschlichen Beziehungen super wichtig finde. Und wenn man sagt Präsenzmensch, das heißt natürlich nicht, dass ich 5 Tage im Office bin. Ich bin super viel unterwegs. Also wenn Sie dann sagen, ganz streng genommen, dann sind Sie ja auch nicht im Office, dann arbeite ich auch sehr, sehr viel remote. Aber Sie wissen, was ich meine. Also der Kontakt zu den Menschen ist mir unheimlich wichtig.
Hat Sie jemals einen Einstieg in der Fintech-Branche gereizt?
Ehrlich gesagt nicht so richtig, dass ich mir gedacht habe, so jetzt sattelst du um und du gehst in die Fintech-Branche. Aber ich war selbst immer so glücklich in meinen Jobs und habe dann versucht, mich weiterzuentwickeln. Und konkret bedeutet das, also ist es ja in aller Munde jetzt ChatGPT und AIs zu nutzen. Und da habe ich schon letztes Jahr mir so eine AI runtergeladen und versucht, die einfach mal privat auch zu nutzen, um ein bisschen rum zu experimentieren. Also das
war mir. Wie haben Sie denn da rum experimentiert? Das hat ja, glaube ich, jeder schon gemacht. Was war es bei Ihnen, der Use Case, den Sie mal versucht haben?
Also sowohl beruflich, und zwar wirklich bezogen auf die genossenschaftliche Finanzgruppe, habe ich den genutzt, dass ich mal so Fragen reingestellt habe, als auch privater Natur. Also wirklich rundum, um auch so ein bisschen zu sehen, was sind die Nutzen so einer Plattform, wie kann man die positiv nutzen, dann auch später perspektivisch im Beruf. Und das habe ich schon versucht immer zu machen, so die letzten Jahre, wenn es einen Trend gab. Und ich bin wirklich überhaupt nicht die Fintech-Expertin, aber ich habe mich dem nie verschlossen, sondern versucht, den so ein bisschen mitzumachen und mich selbst auch mit zu educaten, wie würde man das auf Deutsch schöner sagen? Mit zu educaten?
Erziehen?
Mit zu erziehen, ja, das klingt so streng.
Erziehen klingt so streng, ne? Ja. Genau.
Mit zu entwickeln vielleicht.
Okay, mit zu entwickeln, ja. Stichwort ChatGPT, hat das einen Einfluss auf Ihre Arbeit auch, dass Sie sagen, Sie arbeiten daran, wie das in Ihrem Kapitalmarktbereich künftig auch eine gewisse Rolle spielt? Ich könnte mir vorstellen, Automatisierung, Dokumentation von Transaktionen, dass das eine gewisse Rolle spielen könnte da?
Ja, absolut. Da dran? Wir schauen uns das an, also jetzt nicht unbedingt spezifisch ChatGPT, aber wenn Sie mal allgemein AIs, Artificial Intelligence, sich anschauen, auf jeden Fall, also sowohl im Thema Recruiting, also in der Personalabteilung, als auch im Kapitalmarkt. Es gibt verschiedene potenzielle Use Cases und die schauen wir uns an. Und das finde ich auch richtig und wichtig so. Und da geht es auch nicht darum, Menschen zu ersetzen, sondern es geht darum, Aufgaben, die von Menschen gemacht werden, eventuell effizienter zu gestalten, sodass diese Menschen und gerade unter der Überschrift Arbeitskräftemangel und demografische Herausforderungen in Deutschland, diese AIs positiv zu nutzen, um eben diesen Herausforderungen, die wir jetzt schon haben und die wahrscheinlich größer werden in den nächsten Monaten und Jahren, positiv begegnen zu können.
Mein persönlicher ChatGPT-Downer war, dass ich letztens meinen Sohn aufgefordert habe, eine Glückwunschkarte zum Geburtstag zu schreiben und er mich anblaffte, ich soll doch ChatGPT sagen, diese Karte zu diktieren sozusagen. Hat er uns wohl belauscht, wie wir mal so experimentell, meine Frau und ich, da rumgebracht hatten mit dem Ding und da dachte ich, um Gottes Willen, ey, ja, das hat er auch in den falschen Hals bekommen.
Und waren Sie zufrieden mit dem Resultat, was das
ausgeworfen wurde? Ich habe es dann tatsächlich mal probiert, einfach so schreibe an und natürlich hat das wunderbar funktioniert. Also man denkt natürlich etwas unemotional und hölzern und nicht mit eigenen Anekdoten angereichert, aber wenn man richtig faul ist, dann geht auch das, glaube ich.
Ja, und das Schöne ist, Sie können ja dann der Plattform auch Feedback geben und sagen, bitte emotionaler oder wie auch immer, bitte blumiger, und das finde ich so praktisch.
Ja, man darf gespannt sein, was noch kommt diesbezüglich. Vielleicht wird dann irgendwann auch der Podcast hier auch mal automatisiert. Ja, prima. Ich würde gern, wir kommen langsam schon zum Abschluss dieses Podcasts, Ihnen die Frage stellen, ich hoffe, das klingt jetzt nicht in irgendeiner Form übergriffig, aber ich glaube, Ihre Biografie ist auch sicher eher ungewöhnlich, sich über das Investmentbanking hochzuarbeiten in Richtung, Sie haben ja das oft schon thematisiert in Interviews, Ihre Herkunft aus Frankfurt mit dem Migrationshintergrund und dann bis zur ersten, ich glaube, Sie sind die erste weibliche Kapitalmarktvorständin der DZ-Bank hochzuarbeiten. Haben wir in Deutschland ein Problem, dass es solche Biografien zu weniger gibt? Und wenn ja, was glauben Sie, sind die Hürden, Hindernisse dafür, dass es sich mehr Biografien dafür gibt?
Also es ist überhaupt nicht übergriffig. Im Gegenteil, ich freue mich immer über offene Fragen. Also da gibt es jetzt so mehrere Aspekte. Ne? Wir haben einmal weibliche, hatten Sie genannt, also Diversität im geschlechtlichen Sinne. Und dann haben Sie das Thema Herkunft auch zu Recht angesprochen, also Migrationshintergrund. Und das ist sozusagen wieder eine andere Schublade, wenn man so denken würde, der Diversität. Und das sind ja so zwei verschiedene Schubladen. Und wenn ich die jetzt mal getrennt betrachten würde, ist es ja statistisch so, dass es nicht viele Kapitalmarktvorständinnen gibt, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Das ist jetzt erstmal kein DZ-Bank oder Deutschland, keine Deutschland- oder DZ-Bank-spezifische Beobachtung. Das beobachten wir auch in Europa, dass es nicht so viele weibliche Kapitalmarktvorständinnen gibt. Mit dem Migrationshintergrund, da habe ich jetzt sozusagen nicht so genau reingeschaut, aber ich würde auch denken, es gibt wahrscheinlich nicht so viele Vorstände mit Migrationshintergrund. Und die Frage ist also nochmal, das ist auch nicht DZ-Bank oder Deutschland spezifisch, ist wahrscheinlich in Europa auch so, wobei in England wahrscheinlich auch bedingt durch die Sprache, und dazu komme ich gleich, als potenzieller Punkt, das ein bisschen anders aussieht. Da ist es schon sehr viel internationaler und so. Und woran liegt das, wenn ich jetzt mal anfange mit der mit dem ethnischen Hintergrund beziehungsweise mit der Diversität, was jetzt den Migrationshintergrund angeht, glaube ich, dass, wenn Sie auf Länder schauen wie England oder USA, die Sprache natürlich auch unheimlich hilft. Denn meine Eltern sind aus Algerien hier eingewandert in den 60ern beziehungsweise 70ern und konnten selbst kein Wort Deutsch. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt eine einfache, intuitive Sprache, wenn Sie arabischsprachig sind. Ja, dann haben Sie vielleicht mal in der Schule Englisch oder im Fall von Nordafrika Französisch gehabt, aber wirklich nicht Deutsch. Das heißt, es ist schon mal objektiv gesehen erstmal eine Hürde. Es ist keine so verbreitete, intuitive Sprache. Und das ist eben in England anders. Also ich glaube, es liegt erstmal daran, ganz praktisch gesprochen, dass das ist keine englische Sprache, kein englischsprachiges Land ist. Und deswegen finde ich das persönlich auch so wichtig, dass wir uns mehr in Sachen Internationalität, was die Sprache angeht, gerade im Hinblick auf Fachkräftemangel weiterentwickeln. Also ich glaube, wir müssen uns internationalisieren in der Sprache. Nicht, weil wir sagen, Deutsch wird jetzt nicht so wichtig sein, sondern einfach, weil man dann den Talentpool, der existiert auf der Welt, ganz anders anzapfen kann. Also ich glaube, das spielt eine Rolle. Und dann bezüglich des Geschlechts, wie gesagt, Finanzindustrie gibt es nicht so viele Frauen, Kapitalmarkt auch nicht so viele Frauen. Und das wiederum ist ein komplexes Thema, wenn ich jetzt mal so meine Perspektive da darlegen könnte. Ich glaube, das ist auch schon fast in Deutschland ein bisschen ein kulturelles und Rahmen-Thema. Was meine ich damit? Also wenn Sie mal nach Asien oder in den Mittleren Osten gehen, dann haben Sie unheimlich viel Unterstützung für Mütter, die sagen, ich habe jetzt gerade ein Kind bekommen, oder auch für Väter und ich möchte jetzt wieder in den Beruf schnell einsteigen. Da gibt es unheimlich viel Hilfe. Also sie haben viele Kinderbetreuungsmöglichkeiten und das ist, glaube ich, insofern echt ein kulturelles Thema. Das ist das, zumindest aus meiner Erfahrung als damals junge Mutter, dann war ich kurz in 2011 in Deutschland, fand ich es überhaupt nicht einfach, eine Kinderbetreuung zu bekommen und einen Platz zu bekommen. Also ich glaube, es sind erstmal Rahmenbedingungen, die nicht so einfach sind für junge Eltern. Und dann glaube ich schon, dass allgemein die Finanzindustrie viel mehr machen muss, um diverse Nachwuchskräfte zu recruiten. Diversität jeglicher Art. Und das fängt wirklich schon teilweise in der Schule an, dass es darum geht, vielleicht Mädchen zu begeistern, mal ein bisschen technischen Studiengang auch zu wählen. Und es ist ja auch Statistik, dass sie relativ wenige Studentinnen haben in sehr technischen, also Mathematik und Informatik etc. Ich glaube, da kann man noch viel, viel mehr machen. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich persönlich empfand das nie als Hürde sozusagen, Algerierin zu sein und weiblich zu sein. Ich finde, dass jeder Mensch, egal woher man kommt, seine individuelle Sichtweise zu dem Unternehmen beitragen sollte und könnte. Und dann haben wir wirklich gewonnen in allen Aspekten der Diversität. Das vielleicht nur so ein bisschen als Schlusswort meinerseits bezüglich. Ja,
ich finde es immer sehr spannend, wenn man sagt, man hat 2008 das Land im Grunde genommen verlassen und kommt dann nach 15 Jahren zurück. Haben Sie denn da eine spürbare Verbesserung, Veränderung wahrgenommen, auch was Diversität angeht oder den Wunsch nach mehr Diversität auch umzusetzen? Oder sind die Fortschritte eher überschaubar? Ich meine, das kann man alles in Zahlen gießen, aber so der persönliche Eindruck ist ja häufig doch noch der spannendere. Welchen haben Sie da?
Also für mich persönlich hat sich da wirklich positiv schon etwas getan. Ich hatte vorhin die Sprache angesprochen, aber auch von Freunden und Bekannten, von denen ich höre, dass es jetzt mehr Einwanderer gibt, natürlich auch mehr Arabischsprachige durch die letzten Jahre. Und hat sich so ein bisschen eine Community auch aufgebaut im positiven Sinne. Also ich glaube schon, dass sich da viele sehr gute Sachen getan haben. Und es ist jetzt unheimlich wichtig, einfach zu sagen, wir haben jetzt alle irgendwo eine positive Vision für dieses Land Deutschland. Und das klingt jetzt alles ein bisschen schnulzig, aber das ist einer meiner Hauptbeweggründe gewesen, auch wieder zurückzukommen, zu gestalten, für die DZ-Bank tätig zu sein. Und dass man sozusagen die positiven Energien einfach mal bündelt, egal welcher Herkunft, und sagt so, wir bringen das Land jetzt voran, jeder hat einen kleinen Beitrag zu leisten. Und das finde ich persönlich so spannend. Und dazu gehört eben auch, dass Menschen unterschiedliche Sichtweisen haben und die gilt es zu integrieren und zusammen an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, was positiv ist.
Wäre ein fantastisches Schlusswort, aber meine letzte Frage stelle ich trotzdem jedem Gast. Was ist denn ein aus Ihrer Sicht unterschätztes Thema, für das Sie einfach unsere Hörerinnen und Hörer sensibilisieren wollen für die Zukunft? Dass Sie einfach sagen, ich glaube, das hat noch nicht die Relevanz in der Wahrnehmung, von der ich glaube, dass sie sie verdient. Kann ein Thema sein, über das schon viel geredet wird, aber über das noch mehr geredet werden müsste, was auch immer Ihnen da in den Sinn kommt. Was wäre das?
Vielleicht so zum Thema ESG, also Transformation, die uns bevorsteht und die Arbeit, die wir zu leisten haben als Gesellschaft. Das klingt jetzt, das gilt jetzt wirklich global für alle. In jedem Land haben wir unheimlich viel zu leisten. Und da ist meine persönliche Erfahrung bzw. Einschätzung, dass wir wirklich mehr darüber reden, ein grünes Unternehmen noch grüner zu machen. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren, ein sehr, sehr braunes Unternehmen hellbraun zu machen, glaube ich, gewinnen wir extrem viel. Und wir hatten das heute Morgen erst anekdotisch in der Vorstandssitzung diskutiert, was die Energieeffizienz auch bei Häusern in Deutschland angeht. Also wenn man sich auch darauf fokussiert, aus einem D ein C zu machen oder aus einem E ein D oder so, da würden wir unheimlich viel gewinnen. Und ich glaube persönlich, dass das Thema so ein bisschen unterrepräsentiert ist, weil wir gerne reden über Transformation und wir machen jetzt grün X, Y, Z. Ist auch alles richtig, ist auch alles wichtig. Aber um wirklich eine Transformation hinzubekommen in allen Teilen, die dazugehören, müssen wir auch darüber reden, dass dunkelbraun zu hellbraun oder dunkelgrün zu bekommen mindestens genauso wichtig ist.
Wenn Sie mir dazu noch die Schlussfrage gestatten. Banken rühmen sich ja gerne, genau in dieser Transformation, die notwendig ist, eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Ich finde ein relativ plausibles Argument, wenn es immer um die vielen, vielen hunderte Milliarden geht, die da investiert werden müssen, ist, dass Banken eigentlich gar nicht in der Position sind, das über die Kreditvergabe richtig anzukurbeln, weil dann müssen sie so viel Eigenkapital nochmal draufpumpen, um diese Kreditvergabe überhaupt leisten zu können. Das ist sowieso illusorisch, weil den Banken das Eigenkapital keiner gäbe. Das dürfen sie jetzt gerne mal entwaffnen, argumentativ, dass die Rolle der Banken gar nicht so groß sein kann, weil sie Eigenkapitallimitationen haben.
Also meiner Meinung nach ist das keine Rolle eines Einzelnen. Also wenn man jetzt die Akteure sich so überlegt, den privaten Sektor, und dazu gehören ja nicht nur Banken, es gibt ja auch andere Investoren oder Geldgeber, und den öffentlichen Sektor ist es eine Zusammenarbeit. Und natürlich vielleicht auch Privatkunden. Wie kann man ESG investierbarer machen? Und einer dieser Akteure wird das alleine nicht schaffen. Es geht um die Zusammenarbeit, und da spielen meiner Meinung nach Banken schon eine große Rolle, indem sie diese Parteien zusammenführen. Also wirklich als Intermediäre zusammenführen. Denn wie gesagt, eine Partei wird das nicht schaffen. Es wird nur ein Miteinander geben. Aber da bin ich sehr optimistisch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
Den Flug nach Singapur zum 25-jährigen Jubiläum, der wurde aber schon CO2 kompensiert, oder?
Nein, der wurde nicht CO2 kompensiert. Und ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie gemacht, CO2 persönlich zu kompensieren. Meine persönliche Philosophie ist da so ein bisschen anders, dass man sozusagen, wie jetzt das Beispiel Singapur, man hat Termine, Verpflichtungen und natürlich auch Sachen, die man gerne macht, und die haben einen gewissen Fußabdruck, und dann wiederum hat man ein anderes Leben und versucht in diesem anderen Leben, in diesem privaten Leben, etwas positiv zu gestalten, und so mache ich das persönlich. Und ich habe da auch gar kein schlechtes Gewissen, sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, meinen Flug da nicht zu kompensieren über die Lufthansa oder welche Airline das auch immer ist, sondern ich mache das dann einfach privat.
Die Debatte hatten wir ja schon mit Stefan Hofs gehabt hier vor einigen Wochen im Podcast. Macht man es oder macht man es nicht? Okay, ist ja eine Art Ablasshandel für viele auch. Ja.
Also ich weiß nicht, wie er das jetzt gesehen hat, aber das ist so ein bisschen meine
persönliche Einschätzung. Er hat ähnlich wie Sie argumentiert. So viel kann ich sagen. Sehr schön, vielen Dank.
Sehr gerne, Herr Kirchner, ich danke Ihnen.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.